Herzlich willkommen bei Digitale Optimisten. Ich bin Alex und ich bin in diesem Podcast auf der Suche nach den nächsten Elon Musks und frage mich, an was für Ideen arbeiten die Elons von morgen und was sind die ganz großen neuen Trends in der Startup-Welt? Ich habe neulich festgestellt, dass sich ein Thema wie ein roter Faden durch diesen Podcast spinnt. Und das ist der Einfluss von Corona auf unsere Welt. In ganz vielen Folgen spreche ich mit meinen Interviewgästen darüber, was das vor, was das während und was das nach Corona ist. Aus meiner Sicht ist das Ganze nämlich ein epochaler Wandel für Konsumenten, Nutzer und Unternehmen. Und ehrlich gesagt werden wir, glaube ich, erst in ein paar Jahren feststellen, was das eigentlich für ein Ereignis war und was es bewirkt hat. Einen, der die volle Achterbahnfahrt Corona mitgemacht hat, ist mein heutiger Interviewgast. Es ist Thomas Kessler, Gründer und CEO von Locati. Thomas bezeichnet das, was Locati macht, als Workplace Analytics. Einfach gesprochen gibt Locati Gebäudemanagern einen quantifizierbaren Blick auf die Nutzung und Auslastung der Büros. Und deshalb ist es nur logisch, dass Thomas während Corona plötzlich, wie bei einem Meteoriteneinschlag, völlig andere Themen auf der Platte hatte. Survival-Modus sozusagen, weil niemand mehr in die Büros ging. Es war Lockdown. Aber, und das ist das Verrückte an Corona, im September hat Locati dann wieder ganz anders Fahrt aufgenommen und eine 7 Millionen Euro Finanzierungsrunde bekannt gegeben. Und das zeigt nun mal, dass die Post-Corona-Welt einen völlig neuen Bedarf an seiner Lösung hat. Volle Achterbahnfahrt also. Was Workplace Analytics genau ist, wie Thomas damit richtig skalieren will, das hörst du jetzt in dieser Folge von Digital Optimisten. Übrigens, du hörst es meiner Stimme an, ich bin seit einigen Wochen wie so viele in Deutschland angeschlagen. Und noch viel schlimmer war es vor wenigen Wochen, als ich dieses Gespräch mit Thomas aufgenommen habe. Ohren zu und durch, das Gespräch lohnt sich aber trotzdem, glaube ich, auch wenn meine Stimme ziemlich kratzig ist. Und wie immer gilt, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann gib mir doch bitte 5 Sterne bei Apple Podcasts oder Spotify und erzähl einer weiteren Person, dass es diesen Podcast gibt. Es gibt auch einen Instagram-Kanal für diesen Podcast und einen Newsletter zu diesem Podcast. Alles findest du auf digitaleoptimisten.de. Ans Ende dieser Folge packe ich noch die 3 Learnings, die ich aus diesem Gespräch gezogen habe. In 2 Wochen kommt dann die nächste Folge. Jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Thomas Kessler von Locati. Thomas, herzlich willkommen bei Digitale Optimisten. Wo erreiche ich dich heute?
Ja, hi Alex. Ich bin heute in Zürich, mal wieder im Zürcher Office. Wir sind jetzt komplett zurück im Büro. Natürlich können die Mitarbeiter von irgendwo arbeiten, aber ich bin ein sehr starker Office-Mensch. Ich bin sehr häufig im Büro.
Super, das heißt, da schneidest du schon ein paar Themen an, über die wir später sprechen werden. Homeoffice, was Mitarbeiter eigentlich so machen. Ich muss erstmal sagen, falls sich unsere Hörer wundern, warum meine Stimme so anders klingt als sonst. Ich bin heute Morgen mit einem ziemlichen Infekt, ein kleiner Frosch, der leider nicht weggeht, in der Stimme aufgewacht, aber ich bin es noch, ja, also falls ihr es hört, ich hoffe, es ist ertragbar und ich hoffe vor allem, dass du, Thomas, viel redest und ich wenig, denn dein Schweizer Dialekt, der ist viel schöner ertragbar als mein Frosch im Hals.
Vielen Dank fürs Kompliment, ich versuche da mitzuhalten.
Na klar. Super, also Thomas, vielleicht, wenn du schon mal in den Podcast reingehört hast, dann weißt du, ich versuche eigentlich zu Beginn eigentlich ein paar persönliche Fragen zu stellen. Ja, ich gehe dann auf die Instagram-Seiten oder ich suche die Twitter-Seiten durch oder mal einen Medium-Artikel oder sowas. Aber damit wir so die Person hinter dem Gründer ein bisschen besser verstehen können. Und von dir habe ich im Internet privates Nada gefunden. Gar nichts. Ja, du bist du warst eine sehr schwierig zu greifende Figur. Selbst auf deinem Twitter-Account, dass ich durchgegangen bin bis zum Ende der Messages, bist du sehr on message, was Property Tech, also den Bereich deines Startups angeht. Habe ich einfach zu wenig gesucht? Bin ich ein zu schlechter Interviewer oder warum finde ich da nichts?
Ja, das ist ein guter Punkt. Zum einen, ich glaube, ich habe so ein bisschen, Thomas Kessler ist ein bisschen der Name, wenn du es googelst, dann gibt es irgendwie Fußballer bis zum Politiker. Ganz unterschiedliche Richtungen, wo die Thomas Kesslers der Welt gehen. Das andere ist, hängt mit einem anderen Thema zusammen. Im Freundeskreis bin ich häufig der Tom und auf ganzen Facebook, Social Media bin ich der Tom und nicht der Thomas. Aber ja, hat Vor- und Nachteile, sagen wir mal so.
Okay, ich habe auf jeden Fall, aber wir werden ja das Gespräch nutzen, um dich so ein bisschen versuchen auch zu verstehen als Gründer und natürlich ein Schlaglicht zu werfen auf das Startup, was du hast, was wirklich einen interessanten Pitch hat. Aber bleiben wir kurz bei deiner Person. Du kommst, wie man es leicht hört, aus der Schweiz. Du hast in Zürich einen Bachelor gemacht, bist direkt danach in St. Gallen in den Master und hast dann direkt im Anschluss im Jahr 2015 Locati gegründet. Das Startup, worüber wir auch heute sprechen und was du wachsen lässt. Wie straight war dein Weg aus deiner eigenen Perspektive? Denn von außen sieht das super straight aus.
Ich glaube, nicht wirklich straight. Also wenn ich das aus meiner Perspektive anschaue, also ich komme, wie du schön gesagt hast, wie man es hört, unschwer zu erkennen, aus den schönen Schweizer Bergen, aufgewachsen, viel in der Natur, mit meinen Geschwistern, Familie und so weiter. Es war nicht offensichtlich, dann irgendwann, nur der erste Schritt war schon mal aus Chur, meiner Heimatstadt, rauszugehen. Viele meiner Freunde sind einfach da, heute noch da, ist auch cool, ist eine schöne Stadt, viel Mountainbiking, Sport und so weiter. Aber irgendwie hat es mich zu Meer gezogen. Und dann habe ich irgendwie gesagt, nachdem ich schon 2-3 Jahre gearbeitet habe, nach dem Gymnasium, habe ich irgendwie gefunden, das ist nicht so mein Ding. Jetzt schon, was soll ich da jetzt arbeiten? Ich muss irgendwas mehr mit meinem Kopf machen. Bin dann nach Zürich gezogen, Banking and Finance studiert. Und irgendwie da Banking and Finance gemerkt, es war so ein bisschen in der Zeit der Finanzkrise. Banking, willst du wirklich im Banking sein? Man kennt alle, die Hörer kennen, Zuhörer kennen das wahrscheinlich. Schweiz und Bankgeheimnis, es war also dazu mal anders ausgesehen als heute und schwierige Zeit. Und ich habe dann mich entschieden, nee, das ist es nicht. Ich muss was anderes machen und habe dann angefangen, während dem Studium Ideen aufzuschreiben, was ich alles an Dinge machen könnte als Startup. Und irgendwie der unternehmerische Spirit hat mich gepackt, als ich dann nach St. Gallen gezogen bin und da viele, also BWL studiert schlussendlich, Business Innovation. Und da hat es mich dann gepackt, als ich mit meinen Mitstudenten mich unterhalten haben. Die haben, einige davon haben bereits Startups gemacht und da dachte ich, ich muss sowas machen, weil das ist genau das Ding. Ich habe meine Liste hervorgehoben, vorgenommen und eine davon war Locati. Nur ein Teil davon, muss man sagen, und habe meinen Mitgründer kontaktiert. Und meinen Mitgründer kenne ich schon sehr lange. Wir sind gemeinsam, also er ist auch so ein Bündner Bergkind. Er hat ähnliche, in dem Sinne, komplett anderen Bereich, Engineering an der ETH. Und wir haben uns dann zusammengetan und in dem Sinne Locati gegründet, noch während dem Studium.
Und sag mal, lass uns mal ganz kurz nochmal rewinden. Du hast gesagt, hey, du hast gearbeitet, aber hast gemerkt, Mensch, irgendwie, das ist es nicht, du musst nochmal studieren. Und was weißt du noch, warum? Ich meine, du hättest ja alles machen können, ja? Du hättest ja irgendwie auch in der Beratung, in der Unternehmensberatung gehen können oder zu Nestlé, in Konsumgüterhersteller, also alles. Wenn man erstmal sagt, nein, nicht Banken, heißt das ja noch nicht automatisch ja zu Startups. Das heißt, weißt du noch damals, wie du drauf warst, als du gedacht hast, Mensch, Startups sollte ich mir mal angucken und ich lege mal dieses Heft an, was ich selber mache? Gab es da irgend so einen Moment, sei es ein Bekannter, ein Freund oder manche Leute sagen mir auch, es war ein YouTube-Video von irgendjemandem, die gesagt haben, Mensch, das ist irgendwie, das muss ich machen. Weißt du noch, was es war, was gesagt hat, nein, Bank, aber ja, Startup?
Ich glaube, es war sehr stark Neugierde getrieben, also wirklich was anderes zu machen, auszubrechen aus dem einfach normalen Arbeitsalltag, eben in der Bank zu sein, Kunden zu bedienen oder über Finanzierungslösungen nachzudenken. Irgendwie hat mich das einfach nicht, das Wieso wieso mache ich das, hat mich überhaupt nicht berührt. Und das kombiniert mit der Neugierde, habe ich dann irgendwie gedacht, ja, da muss doch irgendwas mehr sein. Und so dann, das war eigentlich der Auslöser, zu mir Gedanken zu machen, was ist das, was ich eigentlich will? Und bin so eigentlich dann Schritt für Schritt aus dem Banking rausgegangen. Ich glaube, das ganze Finance-Thema ist ein guter Background zu haben natürlich, aber ich habe dann für mich in dem Sinne so auch das Wieso gefunden. Und das ist, also es geht, ich glaube, ich bin sehr eine emotionsgetriebene Person und für mich ist extrem wichtig, im Leben das Richtige zu machen. Also wieso mache ich das? Und mit Locketi habe ich etwas gefunden, das für mich sehr tief im Herzen ist und sehr viel Spaß bereitet.
Verstehe. Hast du den Zettel noch oder das Buch, wo du die ganzen Ideen gesammelt hast? Oder ist der mittlerweile beim Umzug mal weggekommen?
Gute Frage. Ich bin vor rund 3 Monaten umgezogen. Es gibt noch ein paar Kisten, die noch nicht ausgepackt sind. Ich glaube, da drin gibt es irgendwo noch die Zettel.
Okay. Weißt du noch, was da noch drauf stand? Also Locketi war hoffentlich eine Sache, die dich so begeistert hat, dass du es jetzt schon mehrere Jahre machst, 6 Jahre. Aber waren da noch andere Ideen, die du vielleicht mal favorisiert hast? Erinnerst du dich noch?
Eine Idee war so, ich glaube, das gibt es heute unterdessen. Natürlich gibt es. Hat es wahrscheinlich dazu mal auch schon gegeben, keine fancy, super fancy Idee. Das war bei der Arbeit, habe ich irgendwann mal den Auftrag bekommen, um eine Offerte, Offerten zu organisieren für neue Drucker. Ich war da irgendwie noch, habe da ein bisschen IT-Support gemacht bei meinem Job während dem Studium und irgendwie hat mich das Tage beansprucht, um einfach nur eine Offerte von unterschiedlichen Companies, unterschiedlichen Firmen reinzuholen. Und die Überlegung war dann, ja, könnte man das nicht eigentlich einfach auf eine Plattform packen? Ich melde meinen Bedarf an und die Anbieter können sich dann entsprechend mir die Angebote unterbreiten. Gibt es heute, bin ich sicher, Tausende davon. Das war eine Idee. Die andere Idee war irgendwie mit, das sind häufig so aus dem Alltag raus, bei der Arbeit. Andere Idee war so ein, das haben wir als Studentenprojekt dann auch ausprobiert, in dem Sinne ein Office Supply Dispenser, also wo du im Office quasi in so ein Automat platzierst und dann die unterschiedlichen Dinge. Hat natürlich, macht natürlich überhaupt keinen Sinn, weil das ist in dem Sinne so ein kleine, ich sag mal, kleine Dinge, die du dann brauchst im Office und wenn du da Schwund hast, ja, dann ist es halt so, da jetzt eine technisch fancy Lösung hinzustellen, hat nicht wirklich niemand. Ganz kuriose Ideen, also du siehst, es ist breit gestreut, alles andere als was wir heute machen, aber eben eine Idee war die Idee zu Locketi, zumindest ein Teil davon, wie gesagt.
Ja, lass uns doch mal darauf, erstmal finde ich das ganz interessant, weil ich habe auch so eine Liste geführt und da waren auch Dinge drin, wenn ich die heute lese, denke ich mir so, da denke ich mir sofort, nicht skalierbar, ja, macht bla bla bla, aber damals habe ich da auch noch ganz anders drüber nachgedacht. Dann lass uns doch mal über Locketi sprechen und da muss ich erstmal sagen, und wir werden gleich genau das mal ein bisschen abschichten, was es genau ist, ja, was auch Property Tech ist, denn so bezeichnet man die Sparte, in der ihr seid. Aber bevor ich das mache, muss ich dir erstmal herzlich gratulieren zum erfolgreichen Fundraising. Ich glaube, das gehört sich, oder?
Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Ja, super wichtiger Meilenstein und natürlich ein Zeugnis für das, was das Team erreicht hat und natürlich auch die Investoren an uns glauben über die Zukunft unserer Vision. Also super, super spannende Zeit.
Ja, toll. Finde ich auch toll, dass wir in der Zeit reden, weil ich kann mir vorstellen, da über 7 Millionen Euro habe ich zumindest in der Presse gelesen. Das kann man dann auch mal feiern. Aber lass uns mal ganz vorne anfangen mit Locketi. Unsere Hörer wissen ja noch gar nicht, was es ist. Wie erklärst du deiner Großmutter, was du mit Locketi den ganzen Tag machst?
Sehr gute Frage. Und ich glaube, das ist that's the one. Ich hoffe, ich bekomme das hin. Absolut. Challenge accepted. Ich glaube, ganz kurz und knapp würde ich sagen, wir haben gestartet mit Locketi und das Problem, das wir lösen, ist ganz einfach, wir zählen Leute, wir zählen Mitarbeiter in Bürogebäude.
Okay, ihr zählt MitarbeiterInnen, das ist ein guter Start, also das macht ihr. Jetzt lasst uns mal überlegen, warum macht ihr das? Was ist das Problem, was ihr löst? Warum kommen Leute zu euch, Unternehmen zu euch und sagen, wir brauchen Lookity? Warum müsst ihr Leute zählen?
Genau. Ich glaube, man braucht da relativ, in dem Sinne vom Kontext her, wo wir herkommen, und das ist vielleicht ein guter Punkt, in dem Sinne, wie wir gestartet sind. Man muss sich so vorstellen, wenn man in vielen Unternehmen ist es heute noch so. Unterdessen haben da einige Unternehmen ihre Art und Weise, wie sie Flächen, Büroflächen organisieren, komplett umgestaltet. Und mit Covid hat da natürlich noch sehr viel mehr stattgefunden im Bereich. Wenn du dir vorstellst, du gibst jedem Mitarbeitenden einen Tisch und der Mitarbeiter kommt rein, setzt sich hin, ist aber jetzt während Covid natürlich war nie da. Vor Covid war es typischerweise so, dass der persönliche Tisch rund 50% belegt war. Und das kostet hier in der Schweiz, in Zürich, sind es irgendwo 15.000 Schweizer Franken.
Ganz kurz, das muss ich nochmal unterstreichen. Vor Covid war der durchschnittliche Platz zu 50% belegt?
Ja.
Okay, und das ist Arbeitszeiten oder Gesamt?
Das ist in dem Sinne zu Arbeitszeiten.
Wow, das ist wirklich wenig.
Also wirklich wenig. Hängt natürlich sehr stark davon, also man muss schauen, also kannst du es auseinandernehmen und sagen, okay, administrative, sag mal, im Admin-Bereich, da bist du häufiger da. Wenn du im Sales, dann hast du unter 50%. Im Engineering hast du ein bisschen mehr als 50%. Aber nur schon, wenn man sich das mal durchdenkt, wie häufig bist du in den Ferien? Wie häufig bist du abwesend aufgrund von Militärdienst, Krankheit und so weiter? Da kommen einige Tage im Jahr zusammen und das reduziert natürlich die Belegung am Ende, wenn du jedem Mitarbeiter einen Arbeitsplatz gibst. Was ist wichtig zu verstehen, und das muss ich unbedingt, also es ist absolut zentral. Es geht nicht darum, jetzt zu sagen, okay, wir haben halbleere Bürogebäude und wir verdichten jetzt. Es geht eigentlich, und das ist der Weg, der bereits vor Covid viele, vor allem Großunternehmen, eingeschlagen haben, die Büroflächen viel stärker an die Bedürfnisse der Mitarbeitenden auszurichten. Das heißt, da wo die Idee für Lookity zustande kam, hatte bei der Credit Suisse in dem Sinne nicht mehr meinen eigenen Arbeitsplatz, aber ich bin morgens ins Büro reingekommen und habe, je nach Tätigkeit, bin ich in die Fokuszone, mich da hingesetzt, wo mich niemand stören durfte, oder ich war in der Kollaborationszone, habe da mit meinen Teamkollegen an Ideen brainstormt zum Beispiel, oder ich hatte die Teamzone, wo ich genau wusste, okay, mein Team ist da, wenn irgendwie Fragen aufkommen, dann kann ich da hingehen. Und das ist so ein bisschen das aktivitätsorientierte Arbeiten, so ein bisschen der Zwischenschritt, wo man dann die Unternehmen versuchen, die Flächen stärker auszurichten. Und genau da kommt dann das Thema rein, wir zählen Leute. Du musst dir vorstellen, wenn du jedem Mitarbeiter einen Arbeitsplatz gibst, dann hast du, ja, dann ist es ziemlich einfach, kannst einfach sagen, okay, wir haben 100 Mitarbeiter und das sind 100 Tische. Jetzt, was machst du, wenn du aber sagst, okay, wir haben unterschiedliche Zonen und eben du willst auch nicht irgendwie, dass die Hälfte der Tische ungenutzt sind, dann musst du anfangen, stärker zu verstehen, wie verhalten sich die Mitarbeitenden? Wie häufig nutzen sie Sitzungszimmer? Wie häufig nutzen sie Kollaborationszonen, Fokuszonen und so weiter? Und genau diese Flächen, da kommen wir rein und helfen da datengetrieben dann die Flächen an die Bedürfnisse der Mitarbeitenden anzugleichen, anzupassen.
Verstehe ich. Das heißt also, ich fasse es mal in meinen Worten zusammen. Im Grunde genommen gibt es, und ihr habt ja viele große Kunden, ja, auch Ernst & Young habe ich gelesen, gehört da, EY gehört dazu, ja, viele Beratungsunternehmen. Ich war selber mal in einer Beratung, da weiß ich, wie das ist. Ja, da ist man mal da, mal nicht, auf Projekt oder so. Du hast gerade einen anderen Fall beschrieben, wo es verschiedene Zonen gibt, die benutzt werden, Meetingräume werden benutzt. Und im Grunde genommen sagst du, ja, da ist jemand auf der Unternehmensseite, der sich aktiv darüber Gedanken macht, wie nutzen wir eigentlich unser Büro? Und der hat eigentlich, wenn ich dich richtig verstehe, kaum Informationen gerade, außer vielleicht selber rumzulaufen, Bauchgefühl, tippe ich mal. Und ihr sagt dem, nee, mach das mal nicht mit dem Bauch oder mit einem Werkstudenten, der da irgendwie mit einem Blatt Papier, wie bei der Credit Suisse, wie du es erzählt hast, rumläuft, sondern das machen wir mal datenbasiert und dann kannst du bessere Ableitungen treffen. So ungefähr, gell? Und ich glaube, ein Punkt ist noch wichtig, weil ich frage mich immer, wie groß ist dieses Problem? Ja, wie groß? Und ich glaube, das ist wichtig für unsere Hörer zu verstehen, weil jetzt könnte ja jeder denken, ja gut, ob man das jetzt 20% besser macht oder 10% besser, who cares, ja? Aber ich glaube, der Kostenblock, den Real Estate, Immobilien in der Bilanz eines Unternehmens darstellen, der ist, glaube ich, vielen nicht ganz bewusst. Oder kannst du mir da noch ein bisschen helfen, warum das so ein großes Problem ist?
Genau. Also vom Grundsatz her, ich habe es kurz erwähnt, hier in der Schweiz, ein Arbeitsplatz, so ein Tisch pro Jahr kostet ca. 15.000 Schweizer Franken. Wenn das mal hochrechnest auf Großunternehmen mit 10.000, 100.000 Mitarbeiter, also die wirklich großen, dann hast du da natürlich ein Extrem. Typischerweise ist die Real Estate-Kosten, also Immobilienkosten, sind der zweitgrößte Kostenpunkt in der Erfolgsrechnung. Es wäre aber falsch zu denken, wir können einfach die Workplace Manager, die Corporate Real Estate Leute, einfach denen Daten zu liefern, um das Ganze zu verdichten. Weil am Ende hast du dann das, was du an Flächeneffizienz einsparst oder Kosten einsparst, hast du gleichzeitig wieder unzufriedene Mitarbeitenden. Also musst du dir vorstellen, im Moment, wo der Mitarbeiter ins Büro kommt und keinen Platz mehr findet, ja, dann bleibt er doch lieber zu Hause. Und genau die Balance zu finden zwischen der richtigen Fläche und effektiv auch der Mitarbeiterzufriedenheit, das ist so der, ich sag mal, Holy Grail im Arbeitsplatzmanagement.
Okay, verstehe. Und das heißt, das sind auch dann typischerweise, und jetzt lege ich dir Worte in den Mund, korrigiere mich bitte, typischerweise große Kunden, die auf euch zukommen, weil die haben viele, würde ich sagen, die haben besonders viele Kosten, oder sind das auch kleine mittelständische Unternehmen, die sich diese Fragen stellen?
Ja. Also das Problem ist, grundsätzlich gibt es in kleinen Unternehmen genauso wie in großen. Je größer das Unternehmen, natürlich umso komplexer die Situation. Also der Corporate Real Estate Manager in einem Großunternehmen mit mehreren Standorten, hunderten Standorten bei einigen unseren Kunden, das sind tausende von Gebäuden, der hat null Übersicht, was in seinen Gebäuden passiert. Das heißt, je größer die Fläche, je größer das Portfolio, umso schwieriger ist genau die Balance zu finden, weil man einfach viel weiter weg ist. Jetzt das Problem besteht auch im Kleinen, wir haben das hier bei uns, hier in Zürich im Office, wo es genau um das gleiche Thema geht. Wir haben 500 Quadratmeter und da müssen wir eben auch uns ganz genau überlegen, ja, welche Flächen sind wie genutzt und wie können wir die besseren Mitarbeitenden ausrichten.
Verstehe, okay, aber habe auch verstanden, dass, ich meine, ich frage mich ja immer bei den Kunden, wo ist der Wert am größten, der hat auch die höchste Zahlungsbereitschaft und das ist dann eher bei denen, die vielleicht mehrere Einheiten haben. Absolut. Und sagen, boah, keine Ahnung, ob das jetzt noch richtig ist oder nicht. Und das nennt man dann auch, das habe ich einen fancy Begriff, Workplace Analytics. Gell, das ist der Begriff dafür, was ihr macht.
Genau, das ist im Prinzip die Kategorie, in der wir drin sind. Also am Ende, was der Kunde von uns bekommt, ist im Sinne eine Software-as-a-Service-Lösung, eine klassisch wie ein CRM, im Software-as-a-Service angeboten. Und am Ende ist ein Workplace Analytics. Das heißt, wir analysieren auf Basis von Daten aus der IT-Infrastruktur oder auf Basis von Sensoren und so weiter, was genau im Bürogebäude vorgeht. Das ist eigentlich eine Art Google Analytics für Arbeitsumgebungen.
Und jetzt erklär mal doch mal, wie ihr das macht. Weil ich glaube, das ist nochmal ganz spannend zu verstehen. Wir wissen jetzt, wer daran Interesse hat, für wen ihr Wert schafft, aber wie macht man sowas?
Also, wir haben es kurz angesprochen, also bis dato, was bei der Credit Suisse zum Beispiel, eben wurden Studenten durch die Flächen geschickt und gezählt. Wir haben Benedikt und ich, mein Mitgründer und ich, haben uns dann aber überlegt, ja, eben, das ist extrem manueller Aufwand. Es kann ja nicht sein, da gibt es doch im Gebäude bereits sehr viele Daten, die wir intelligent auswerten können. Und was wir festgestellt haben, ist, dass ja, eigentlich jeder Mitarbeiter trägt konstant ein Smartphone mit sich rum. Du hast einen Laptop bei dir und diese Daten hinterlassen eigentlich Spuren in der IT-Infrastruktur. Und das ist einer der zentralen Datenpunkte, die wir anzapfen. Das ist die IT-Infrastruktur. Und so können wir herausfinden, musst dir vorstellen, du kommst ins Gebäude rein, das Gerät connectet sich und wir können so in dem Sinne herausfinden über Indoor-Positionierungsalgorithmen, wo, auf welcher Etage, in welchem Bereich sich der Mitarbeiter aufhält.
Das heißt, also ihr nutzt dann quasi die Positionsdaten des WLANs eigentlich, ist das so? Und ihr könnt dann sagen, oh, wenn ich jetzt da hinten rechts sitze, dann ist mein Handy ja mit dem Company WLAN verbunden oder mein Laptop. Und dann sagt, ich frage ganz naiv, weil ich das nicht weiß, dann kann man dann sagen, ich sitze hinten rechts, basierend auf den Informationen des WLANs.
Genau, korrekt. Wow. Also es ist in dem Sinne, und das ist auch das, was wir haben unterdessen Patent, die ganzen Algorithmen, wie wir die Daten auswerten, von der, muss ich vorstellen, extrem viele Daten in der IT-Infrastruktur und die muss man natürlich auswerten, dass man von Geräten zu Mitarbeitenden kommt. Das ist nicht ganz trivial, weil mehrere Mitarbeiter haben mehrere Geräte. Was passiert, wenn du dein Gerät an deinem Arbeitsplatz hinterlässt und in den Meetingraum gehst und so weiter? Es gibt ganz unterschiedliche Fälle, die wir da abdecken. Und entsprechend, das ist eigentlich der Intelligenz-Layer, wo die Daten in dem Sinn ausgewertet werden. Und eben natürlich immer am Ende des Tages geht es darum, nicht Geräte zu zählen, sondern Leute und ihre Position. Und das, nicht zu vergessen, komplett anonymisiert.
Verstehe. Das ist also die eine Seite, ja, die Datengenerierungsseite. Und damit könnt ihr sagen, hey, wie viele Leute sind da, wo sind die, wie bewegen die sich, wie ist die Auslastung und so weiter. Und dann gibt es ja noch die Frontend-Seite, denn ihr müsst die Daten ja aggregieren, filtern, anonymisieren und dann irgendwie noch visualisieren und bereitstellen. Wie kann ich, und du hast ja auch von einer Software-as-a-Service-Lösung gesprochen, also wie kann ich mir das vorstellen? Ich logge mich dann da ein als, ich nenne es mich jetzt mal Workplace-Manager oder Office-Manager oder wie auch immer. Was sehe ich dann da?
Ja. Also es fängt eigentlich dabei an, wenn wir in der Hierarchie im Real Estate anschauen, es fängt an beim Leiter Immobilien zum Beispiel. Der hat eine Übersicht über sein gesamtes Portfolio und kann sehen in Echtzeit, wie seine Gebäude, also jetzt in Australien, Indien, Deutschland oder irgendwo in Brasilien genutzt sind. Was macht er damit? Er nutzt die Daten, um Entscheidungen zu treffen. Wenn zum Beispiel ein Mietvertrag ausläuft, brauchen wir den weiterhin können wir da gewisse Büroflächen abgeben? Oder ein anderer Bereich, vielleicht gewisse Business Units wachsen extrem schnell. Oder müssen wir aufpassen, dass entsprechend wir nicht einen Engpass ranlaufen, nicht zu wenig Flächen haben. Das Kernproblem da ist vor allem, muss ich vorstellen, wir sind im Bereich Immobilien, also das heißt physische Infrastruktur. Und der Real Estate, der Leiter Real Estate ist eigentlich der immer reaktiv sein Portfolio anpassen muss auf die Business-Entscheidungen. Und genau da bringe ich natürlich ihm Daten, um bessere Entscheidungen zu treffen und proaktiver zu sein. Das ist mal rein auf Portfolio-Ebene über mehrere Standorte. Jetzt der zweite Bereich ist im Prinzip mehr im operativen Betrieb der Flächen. Also da geht es dann darum, und das ist dann der Workspace Manager, da geht es dann darum zu verstehen, okay, wir haben jetzt, mein Leiter Real Estate hat entschieden, dass wir mehrere Standorte zusammenbringen. Wie können wir jetzt die unterschiedlichen Teams da auch zusammenlegen in einem Gebäude? Wir haben zum Beispiel Schweizerische Post, einer unserer Kunden, die haben mehrere Standorte in ein Gebäude, in das neue Hauptsitz, in den neuen Hauptsitz konsolidiert. Und dann kam die Frage auf, ja, hat es noch, auf welchen Etagen hat es noch Kapazitäten, ohne jetzt eben zu wenig zur Verfügung zu stellen. Also immer wieder Balance zu finden zwischen Zufriedenheit und der Flächeneffizienz.
Verstehe. Und sag mal, dieser Real Estate Manager, wie oft schaut der dann in euer Dashboard? Ist das eine Sache, die der dann einmal die Woche checkt? Oder ist das einmal, wenn wirklich so große Entscheidungen anfallen oder wenn man hört aus dem Büro Sydney, Mensch, es wird aber ganz schön eng hier. Also wie ist so diese, es ist ja nicht Facebook, ja, wo ich mal reingehe und gucke, was hat mein Nachbar gepostet, sondern es hat ja einen konkreten Use Case. Und lass mich das nochmal ein bisschen besser verstehen, um in die Haut von diesem Real Estate Manager zu schlüpfen. Ja.
Es sind unterschiedliche Stufen. Also auf Portfolio-Ebene, da schaust du es eigentlich, der Trigger ist typischerweise der Lease-Event, also das heißt der Mietvertrag, also eine Liste mit unterschiedlichen Mietverträgen, wann wird der nächste fällig, und dann schaust du dir jeweils das Portfolio an. Und da brauchst du aber dann natürlich möglichst kontinuierliche Daten, um eben auch die Trends zu verstehen und zu verstehen, ja, okay, ist das jetzt einfach, weil wenn du nur in 2 Wochen misst und vielleicht dann noch Sommer ist, hast du nicht genügend Daten, um effektiv auch die Entscheidung zu treffen. Also im Portfolio-Bereich ist es triggert von den Lease-Events, aber natürlich immer auf Basis von kontinuierlichen Daten, dass du auch wirklich deine Entscheidung mit Daten untermauern kannst. Jetzt im operativen Bereich, gibt es unterschiedliche Use Cases. Im operativen Bereich gibt es beispielsweise Space Requests, also dass ein Team sagt, hey, ich habe nächsten Monat 5 New Joiners, also neue zusätzliche Mitarbeitenden, wo bringe ich die unter? Kannst du mir zusätzliche Flächen allozieren? Oder dann geht es bis runter, auch operativ, also wir haben Kunden, die Daten, und das ist das Spannende, die Daten nicht nur nutzen zur Flächenmanagement, sondern auch Anpassung von Reinigungszyklen. Also das musst du vorstellen, wenn jetzt viele Mitarbeiter im Gebäude sind, dann musst du das häufiger reinigen. Oder anderes Beispiel, wo die Daten in Echtzeit integriert werden ins HLK, also Heizung, Lüftung, Klima. Das heißt, an einem Tag, wo wenig Leute im Bürogebäude sind oder gewisse Bereiche im Büro wenig genutzt sind, fährst du da einfach die Lüftung und die Heizung, Klima runter. Und das sind dann ganz unterschiedliche Use Cases auf unterschiedlichen Ebenen, die dann eben auch den wiederkehrenden Wert und daher auch das den Software as a Service, wo du typischerweise Business Model auf Recurring Revenue basiert.
Ja, das verstehe ich. Das war ein guter Hinweis. Ja, das hast natürlich recht. Das kann man natürlich noch operativer runterbrechen auf einzelne, vielleicht sogar Tagesentscheidungen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Brücke, wenn wir uns in diese Rolle von diesem, nennen wir ihn mal Real Estate Manager, versetzen. Was ich wirklich spannend finde in eurem Modell, ist die Frage danach, wie ihr Sales macht. Denn ich kann mir vorstellen, ja, ihr müsst ja eine ganz spezielle Person treffen, die ein ganz spezielles Problem hat, und die müsst ihr dann überzeugen und sagen, Mensch, A, unsere Lösung löst dein Problem, und B, wir generieren hier so viel Wert, dass du uns eigentlich danken musst, dass du nur so wenig Geld für Lookity bezahlst. Also wie schafft ihr es denn, Sales zu machen?
Also wir haben sehr stark, sehr einen fokussierten Ansatz, wie wir vorgehen. Und das Gute ist, dass die Leute, das sind typischerweise die Head of Real Estate, die Leiter Immobilien in größeren Unternehmen. Also das Problem hast du auf unterschiedlichen Ebenen, aber rein vom Fokus her gehen wir die Großunternehmen an. Das sind Enterprise-Kunden typischerweise. Jetzt diese Leute sind häufig, können wir die in sozialen Netzwerken wie LinkedIn oder Xing finden, und dann sprechen wir die an, gehen vorbei, tauschen uns aus, vor allem ein sehr starkes, in dem Sinne Consultative Selling, wo wir zuerst immer versuchen zu verstehen, okay, was ist deren Problem, was ist deren Situation, wo sie drin sind, und dann von da ihnen aufzeigen, wie wir ihre Probleme lösen können. Also es kann sein, jetzt mit der ganzen hybriden Zukunft, also wo der Mitarbeiter von unterschiedlichen Standorten arbeiten kann. Heute ist die Frage, wie viel Real Estate brauche ich überhaupt als Unternehmen, um eben Kollaboration, Innovation machen zu können, Büroflächen haben, wo die Mitarbeiter zusammenkommen können, Brainstorming, aber gleichzeitig will ich auch nicht, und das ist der CFO, der da natürlich ein sehr starkes Auge drauf hat, ich will nicht leere Gebäude haben. Und da fangen wir an, okay, wo, was für eine Situation bist du drin? Und typischerweise ist das ist die große Herausforderung, die der Corporate Real Estate Manager ausgesetzt ist. Er hat Druck von oben, vom CFO und quasi Druck von unten von den Mitarbeitenden. Und da braucht er natürlich genau Daten. Und so ist im Prinzip, dann fängt die Journey an. Also fangen wir an mit ihm über seine Probleme und dann geht es typischerweise rüber in eine Umsetzung, wenn alles, in dem Sinn, all die Checkboxes abgehakt sind. Und dann, und das ist das Gute, weil wir Daten nehmen, typischerweise aus der bestehenden Infrastruktur, können wir das, also jetzt auch in der Pandemie, konnten wir unsere Lösung komplett remote ausrollen. Und das ist natürlich eines der großen Argumente, weshalb auch die Corporate Real Estate Leute das im Sinne so einsetzen wollen.
Verstehe. Also auf dem Sales-Punkt, das heißt, ihr habt wahrscheinlich, wir müssen gleich mal reden, wo ihr steht, damit wir mal ihr habt ja auch Büros schon in verschiedenen Ländern, aber damit wir mal ein Gefühl dafür bekommen, wie groß ihr eigentlich seid. Aber das heißt, ein Großteil eurer Leute sind wahrscheinlich im Sales, denn es ist eher weniger Marketing. Marketing, meine Definition, man geht mit einer Message in die Breite, sondern ihr geht mit einer spezialisierten Message in die Tiefe mit einzelnen Unternehmen. Oder das heißt, es ist klar, Key Account Management, dann Betreuung und so weiter. Und die versucht ihr dann tatsächlich über LinkedIn und Xing und wahrscheinlich auch Word of Mouth, Referral, irgendwie sowas, spielt wahrscheinlich auch eine Rolle mittlerweile, oder?
Absolut. Also es ist sehr stark sales-driven. Und gerade weil wir in Enterprise-Segment reingehen, sehr stark sales-driven, wo wir die angehen und dann Account Management machen, weil am Ende, wir haben eine Land-and-Expand-Strategie. Also das heißt, wir gehen rein, typischerweise rollen wir ein paar Gebäude aus, dass wir es zeigen können, dass es alles funktioniert und den Wert bringt. Und dann im zweiten Schritt Expansion über ein ganzes Portfolio, das auszurollen.
Thomas, sag uns doch mal, wo steht ihr denn heute? Wie viele Leute seid ihr? Wie viel Umsatz macht ihr und so weiter?
Also wir sind unterdessen bei rund 60 Leuten, verteilt über zwei Offices in den USA und hier in der Schweiz.
Super, wow, das ist den Sprung über den großen Teich, den haben noch nicht viele, da kann man wahrscheinlich nicht mehr vom Startup sprechen, aber das ist nicht schlecht. Ihr seid, glaube ich, auch mit euren Kunden gewachsen, ne? Denn das ist ja das Schöne, sobald ihr mal bei einem Kunden seid, wie EY, der überall Büros hat, seid ihr mehr oder weniger direkt auch in diesen Büros drin. Ganz schöne Side-Effekt eures Modells.
Absolut. Ja. Aber also es ist unterdessen, wir sind bei rund 60 Ländern, in rund 60 Ländern ausgerollt, in Gebäuden, ganz unterschiedlich, sei das jetzt eben in Australien, sei das jetzt irgendwo in Südamerika, ganz unterschiedliche Regionen, die wir abdecken.
Jetzt lass uns noch einmal, jetzt wissen wir, wo wir stehen, jetzt gehen wir noch einmal zurück ins Jahr 2015, als ihr nämlich die ganze begonnen habt, frisch aus von der Uni St. Gallen und ihr dann mehr oder weniger in der Zeit ja die ersten Kunden gewonnen habt. Und ich frage mich, mit was für einem Produkt seid ihr damals losgezogen? Denn das hört sich ja sehr sophisticated an, was ihr da macht. Ja, ihr habt eine Frontend-Solution, Enterprise-Solution vorne. Ihr habt wahrscheinlich auch ganz ein Patent, hast du gesagt, um die Daten zu collecten. Aber im Jahr 2015 muss es doch ganz anders ausgesehen haben. Oder nimm uns mal mit zurück ins Jahr 2015, bevor du den ersten Kunden geclosed hast.
Vielleicht sogar noch einen Schritt weiter zurück. Also ich kann mich noch sehr, sehr gut an den Moment erinnern, wo Benedikt zum ersten Mal kam und gesagt hat, ich hab's, es funktioniert. Was er mir gezeigt hat, war ein erster Prototyp, wo auf dem Tisch hat er so eine kleine Box, wo er ein Kabel eingesteckt hat und dann auf dem Bildschirm einen Büroplan. Und in dem Sinne, das Kabel ist quasi die Verbindung, Ethernet-Verbindung, wo der Laptop verbunden wird. Typischerweise hast du eine Docking-Station am Tisch. Also das wird verbunden und dann auf dem Büroplan wurde dann aus einer grünen Kachel eine rote Kachel. Und das ist so ein bisschen der erste Prototyp, war ja simpel, technisch, ja, natürlich einfach, ich kenne mich technisch ja nicht aus, aber wenn Benedikt mir dann erzählt hat, ja, das ist mal so ein bisschen zusammengehackt. Und am Ende, ja, sind wir losgezogen, oder ich primär bin losgezogen und habe versucht, Market Research zu machen. Also was sind die Use Cases, was sind die Probleme? Wir haben gewusst, es gibt ein Problem, wenn Credit Suisse Studenten durchschickt, also da gibt es ein Problem, aber was ist der Use Case, der effektiv skaliert, was ist der Use Case, den wir effektiv präsentieren müssen, der in der Breite eben vorkommt. Und dann haben wir schnell realisiert, ja, Unternehmen eben, ich meine, ja, am Anfang, die Unternehmen, die ja, jedem Mitarbeiter noch ihren eigenen Arbeitsplatz geben, da, die noch nicht in dem flexiblen Modus sind, da wird es schwierig. Und haben dann in dem Sinne so uns die Nische gesucht und gesagt, okay, alle, die bereits 2-3 Schritte weiter sind und eben flexibel arbeiten oder Mitarbeiter einen Laptop hat und flexibel auch von zu Hause arbeiten kann, das sind eigentlich die Kunden, die wir angehen. Und haben dann so erste Kunden, einen ersten Kunden geclosed, wirklich zuerst natürlich ein paar Piloten gemacht und so weiter, die waren unbezahlt. Und dann der erste, der dann was gezahlt hat. Und es waren irgendwo 10.000 Euro und wir waren noch, also es war noch, ich hatte mein Studium noch nicht mal abgeschlossen. Und wir wussten dann ja, okay, ja, was machen wir jetzt mit dem Geld? Also 10.000 Franken, 10.000 Euro waren, ja, was machen wir mit dem Geld? Und da, wie gesagt, da waren wir noch sehr im Studentenmodus und haben dann angefangen, uns auch Gedanken zu machen, wie kann man daraus ein Business machen, Businessplan, Wettbewerb mitgemacht und so weiter. Und dann mal wirklich das durchgedacht, ja, okay, wenn wir wirklich jetzt das als Startup richtig aufziehen wollen, dann müssen wir es richtig machen. Wir können da nicht jetzt einfach da mal ein bisschen und da und so. Und in dem Sinne sind dann hingegangen und gesagt, okay, wir gehen den klassischen Startup-Pfad und holen auch konsequenterweise externes Kapital dazu, um das Ganze groß zu machen. Ersten Mitarbeitenden, zweiten Mitarbeitenden eingestellt, um so in dem Sinne die Company aufzubauen.
Als du dann damals in die Gespräche mit diesen VCs reingegangen bist, mit diesen Venture-Capital-Firmen, Wagniskapitalgebern, was waren so die größten Bedenken, die du ausräumen müsstest?
Also vielleicht zu uns präsentieren, das waren Business Angels, also ganz spezifisch einer, der Thomas Dübendorfer, mit dem wir jetzt schon sehr lange zusammenarbeiten, und er ist der Startup-Business Angel hier in der Schweiz, und ja, er hat uns sehr früh da unterstützt. Das war noch lustig, also er ist quasi der ehemalige Dozenten von Benedikt, und ich habe auch einen Business Angel reingebracht, mein ehemaliger Chef, das ist der Gregor Stücheli, so eigentlich dann gestartet. Und vor allem, was wir mit Ihnen, ja, die große Frage ist, von Ihnen kam in den Raum, und du hast sie auch schon bereits gestellt, ja, weshalb brauche ich das wiederkehrend? Das war eine der großen Fragen. Und weshalb, was sind die Alternativen? Also weshalb seid ihr jetzt besser? Zwei Studenten, die ein bisschen was, eine gute Idee hatten. Weshalb seid ihr jetzt als Team, weshalb könnt ihr das schaffen, dass ihr besser seid als alle anderen? Das sind so die klassischen Fragen zur Lösung beziehungsweise zum Problem, Team und natürlich dem Markt.
Ja, verstehe ich. Ich frage es deshalb, weil ich habe in meiner Recherche einen Artikel gefunden in der Bilanz, handelszeitung.ch, da wurde euer Unternehmen vorgestellt, Locati, und da haben dann zwei Personen ihre Meinung drüber abgegeben, ja, ob das viel großes Potenzial oder nicht. Und einer von den, Mike Bauer heißt er wohl, Mitgründer und Chef der Swiss Startup Group, sagt, jetzt müssen sie Gas geben, ja, also relativ positiv. Und dann sagt Alex Fries, ich kenne ihn jetzt nicht, aber ist wohl ein Gründer und Venture Capitalist im Silicon Valley, und die Überschrift ist, wird sicher kein Unicorn. Und der lässt viel positive Sachen, sagt er. Tolle Gründer, ihr beteiligt eure Mitarbeiter mit Optionen und so weiter. Toll auch, dass ihr auf die Daten setzt. Aber er sagt sowas wie zum Beispiel, Lead-Cycles sind relativ lang für die kleinen mittelständischen Unternehmen. Wie kann man wirklich Umsatz aufbauen und so weiter. Ja, hat er recht? Werdet ihr sicher kein Unicorn oder was würdest du dem entgegnen?
Also das ist natürlich der Kommentar, da gibt es immer positiv und negativ und also absolut können wir da zum Unicorn werden. Also das bin ich auf jeden Fall überzogen. Und das Thema, ich glaube, da vielleicht kommt ein bisschen Covid ins Spiel. Das Interview aus der Bilanz, das war weit vorher. Wir haben immer sehr bewusst die Nische gefahren, eben Unternehmen, die bereits flexible Konzepte adaptiert haben. Und das war wirklich noch eine Nische. Und heute ist das Thema mit hybrider Arbeit, dass ich arbeite von zu Hause im Office oder im Coworking Space, das ist in jedem Unternehmen präsent. Und der Markt, also der Problem Space, hat sich zum einen sehr stark vergrößert, aber zum anderen natürlich auch der Markt. Also es ist eine Beschleunigung von den bestehenden Trends. Also ich glaube, ohne Covid wächst der Markt konstant, aber Covid hat da einen extrem starken Boost gegeben. Und das Thema, ja, wie gestalte ich eine Arbeitsumgebung, dass der Mitarbeiter den Mitarbeiter produktiv ist, gleichzeitig aber eben nicht Kosten, die Balance. Das Thema ist in jedem in jedem Unternehmen angekommen. Heute ist es, ich sehe teilweise CEOs, die sich, wir sehen es ja auch in den Medien, sei es jetzt Apple, Amazon, die CEOs reden jetzt über, wie ihre Mitarbeitenden wann und wo arbeiten. Und das hat natürlich einen extremen, das ist für uns ein Katalysator und den Markt extrem stark vergrößert. Von daher, ich bin absolut überzeugt, wir haben die Opportunity ist größer denn je.
Das ist eine interessante Antwort. In der Tat, der Artikel war vor Covid und jetzt kam Covid. Da werden wir auch gleich noch drüber reden, weil das ist auch eine Sache, die mich an diesem Gespräch super interessiert, ist, ihr habt natürlich auch die Daten, ja, um zu verstehen, ja, wie war es denn während Covid? Ich nehme an, alles sehr wenig ausgelastet. Aber eine Frage, jetzt sind wir ja, jetzt haben wir, keine Ahnung, die vierte, fünfte Welle langsam hinter uns und so weiter und so fort. Jetzt ist ja eigentlich die Frage, wie kriegt man Leute auch wieder zurück ins Büro bei einigen, ja? Also ich glaube, ich erinnere mich noch, ich glaube, ich habe sogar auch einen Artikel in der Vivo geschrieben. Da habe ich gedacht, es war Hochzeit der Corona-Zeit, habe ich gesagt, alle ziehen ins Land. Ja, ich überdramatisiere es jetzt ein bisschen, alle ziehen aufs Land. Keiner bleibt im Büro, ja, alles Konzepte von gestern. Wir brauchen Online-Konzepte. Und jetzt im Jahr 2021, da muss ich schon sagen, ich schätze schon auch mal die Arbeit im Büro. Und jetzt merke ich auch zum Beispiel, dass es ja auch ein Anlass oder ein Ziel sein kann, auch sich wieder im Unternehmen zu sehen, physisch. Und dass die Kurve langsam wieder hochläuft. Diese lange Vorrede, um dir eigentlich eine ganz einfache Frage zu stellen, seht ihr denn in den Daten, dass sich das an einem gewissen Wert einpendelt, die Auslastung der Mitarbeiter, also 50%, 80%, 20%, oder ist das all over the place und fluktuiert?
Also wir sehen das natürlich und auf einer globalen Ebene, also über eben 60 Länder. Vielleicht, also was du natürlich siehst, ist zum einen, im März 2020, in den meisten Ländern einfach mal runter auf fast null. Also nur noch die wirklich Leute, die im Büro, die Essential Workers, nur noch gewisse Leute waren da im Büro erlaubt. Und dann hast du dann je nach Geografie, also in China beispielsweise wurde sehr schnell wieder die Belegung erhöht. In anderen Ländern, das ist in dem Sinne auch jetzt noch so, dass in anderen Ländern ist die Belegung nach wie vor sehr tief, auf sehr tiefem Niveau. Also ein Punkt, es ist geografisch sehr unterschiedlich. Und der andere Punkt, was wir sehen, Leute anzuweisen, von zu Hause zu arbeiten, ist der sehr viel einfachere Schritt, als Leute ins Büro zu bringen. Also das ist eine sehr starke menschliche Komponente. Wir haben jetzt 18 Monate einfach in Bildschirme reingesprochen. Du musst das wieder mal erleben, wenn du deine Leute, wenn du die Leute wieder siehst. Und ich habe also einige Unterhaltungen auch damit mit Corporate Real Estate Managern geführt, die sagen, okay, wir müssen schauen, dass wir Gründe kreieren, dass die Leute wieder zurückkommen, weil dann sehen sie auch, wie wichtig es ist, zusammen zu sein, zusammenzukommen. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung. Wir sehen, die Zahlen gehen in die richtige Richtung, je nach Land natürlich unterschiedlich, sag mal in Developed Countries, also gehen die Daten, die Covid-Zahlen in die richtige Richtung, aber die große Herausforderung ist nicht nur einfach zu sagen, okay, die Zahlen sind jetzt runter, let's open the office, die Leute müssen wieder Gründe haben und mal wieder entdecken, wie wichtig das eigentlich ist und wie super das ist, wenn man wieder mal nicht nur in den Bildschirm reinspricht. Also das ist so ein bisschen das, was wir sehen, datenseitig. Also der Return ist sehr viel schwieriger, als effektiv Leute von zu Hause zu arbeiten lassen.
Das ist unheimlich spannend, was du sagst. Das kann ich total nachvollziehen. Also vor der Pandemie war es wahrscheinlich einfach ein Push. Alle sind halt ins Büro gekommen, weil es alle gewohnt sind oder weil es vielleicht auch vorgeschrieben ist. Das ist jetzt nicht mehr so und jetzt muss man einen Pull generieren, dass die Leute doch mal wieder da sind. Dieser soziale Kit, der ja auch ein Unternehmen ausmacht. Das ist ja nicht nur PowerPoint und Excel und morgens um 9 ein Guten-Morgen-Meeting, sondern es ist ja deutlich mehr zu arbeiten als das. Das finde ich total interessant. Glaubst du denn, oder anders gefragt, was ist denn dein Bild der Zukunft des Arbeitens? Glaubst du, dass wir am Ende bei 50% 50% waren wir, hast du eingangs des Gesprächs gesagt, waren wir ja zuvor der Krise. Das heißt, ist es dann so 30%, 10% und wir haben alle viel kleinere Büros, die aber dann total flexibel sind, auf hybrides Arbeiten ausgerüstet mit Whiteboards und so weiter, hochtechnisiert? Oder ja, was denkst du, was ist die Zukunft des Büros?
Ja, also ich glaube, was wir sehen werden, ist eine komplette Rollenveränderung des Büros. Also ich komme nicht mehr ins Büro, also gibt es auch wieder typenabhängig, aber ich komme primär nicht mehr ins Büro, um fokussiert zu arbeiten, sondern eben zu kollaborieren. Und das heißt am Ende, dass wird viel stärker offene Flächen geben, es wird viel weniger Tische geben, wo einfach stur von morgens bis abends an einem Dokument gearbeitet wird. Das kann man auch von zu Hause aus machen, von unterschiedlichen anderen Standorten. Ich glaube, da ist der Rollenwandel muss stattfinden und wird stattfinden, weil was man sich mal vor Augen führen muss, und ich glaube, das ist der Kern, das hat uns Covid in dem Sinne gezeigt. Es gibt ich sage es immer so, es ist ein bisschen, es ist eine Machtverschiebung quasi vom Arbeitgeber zum Arbeitnehmer. Das heißt, vor der ganzen Pandemie hat der Arbeitgeber, ja, vielleicht, wenn progressiver Arbeitgeber hat gesagt, ja, es gibt als Fringe Benefit, kannst du noch ein bisschen Homeoffice machen. Aber dein Arbeitsort ist der Tisch hier und du arbeitest eigentlich primär aus dem Büro. Ist natürlich auch in dem Sinne Management, Management by Presentism und so weiter. Also in dem Sinne wichtig für viele, auch heute noch Manager, wichtig, dass sie die Leute um sich haben. Ich glaube, das war so ein bisschen vor der ganzen Pandemie. Und was wir jetzt sehen, ist im Prinzip eine komplette Machtverschiebung hin zum Arbeitnehmer. Das heißt, ein Talent, der einem Unternehmen ist, das direkt wieder sagt, ja, kommt 5 Tage die Woche ins Büro, der wird sich das zweimal überlegen und überlegt sich dann ziemlich schnell, ob nicht einfach der Job bei einem Konkurrenten doch attraktiver ist oder bei einem anderen Unternehmen. Und ich glaube, das ist ein fundamentaler, in dem Sinne, eine Veränderung, die so nicht mehr umkehrbar ist. Also wenn das einer unserer Advisor hat letztens gesagt, der ist ehemaliger Corporate Real Estate Manager, er hat gesagt, Hybrid Work is like toothpaste. If it's out there. It's hard to get back in. Also es ist wirklich wie Zahnpasta, die Zahnpastatube. Wenn du das draußen hast, kriegst du nicht mehr zurück. Und ich glaube, das ist der fundamentale Shift. Und da muss das Unternehmen jetzt eine Antwort dazu haben und möglichst das Büro entsprechend anpassen.
Super spannend. Also ich mache mir da auch persönlich sehr viele Gedanken drüber. Und ist das eigentlich auch für euch als Locati eine Möglichkeit, weitere Wertschöpfungspools anzubieten? Denn was ihr macht, ihr sprecht ja mit den Real Estate Managern, die sich genau diese Fragen stellen. Und wahrscheinlich die Frage Nummer 1, die gerade haben, ist entweder, oh Gott, der Churn steigt, einige Leute verlassen unser Unternehmen oder wir kriegen die Leute nicht mehr ins Büro, was auch immer. Die haben ja jetzt genau das Problem. Das heißt, denkst du auch drüber nach, ja cool, jetzt habe ich diese Workplace Analytics, ich weiß also, kann das Problem visualisieren, aber da ist doch wahrscheinlich noch wahnsinnig viel Potenzial plötzlich, oder? Für weitere Werttreiber.
Ja, absolut. Also was ich sehe, auf was es rausläuft, ist, dass HR, Corporate Real Estate und IT sehr viel näher zusammenrücken müssen, um eben genau die komplette Mitarbeiter-Experience während der gesamten Woche sauber zu orchestrieren. Also das heißt, wenn du jetzt Montag zu Hause arbeitest, dann Dienstag, Mittwoch im Büro bist und dann bist du vielleicht irgendwo Donnerstag, Freitag im Coworking-Space, weil dann musst du nicht irgendwie in die City commuten. Die ganze Experience muss im Sinne, du willst eigentlich überall die richtige Umgebung kreieren. Und da gibt es extrem viel Potenzial aus Sicht des Unternehmens, da die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und du musst dir vorstellen, wenn du hunderte Mitarbeitenden hast, du musst dir nur mal zu verstehen, was für eine Population haben wir und wie haben wir die, nicht jeder wird gleich arbeiten, wie adressieren wir die unterschiedlichen Typen von Mitarbeitenden? Den einen, ja, den macht Sinn, dass wir den, die sind immer zu Hause, die brauchen vielleicht einen Tisch zu Hause. Andere, die immer im Büro sind, die haben andere Bedürfnisse. Und da hast du unterschiedliche Bedürfnisse. Und das ist eine Blackbox. Also das ist eine richtige Blackbox. Da hat kein Unternehmen wirklich gutes Verständnis, wie die Bedürfnisse sind. Und das dann natürlich angewendet auf Real Estate-Entscheidungen, HR-Entscheidungen. Da gibt es extrem viel. Das ist, was ich damit meine. Der Problem Space hat sich sehr stark vergrößert, weil es ist nicht mehr vorhersehbar, wie sich der Mitarbeiter verhaltet. Einen Tag mache ich so, der andere so. Oder wir haben bei uns selber hier ein Team-Event. Einen Tag gibt es andere Verhaltensweisen als jetzt, wenn kein Team-Event. Und das sind unterschiedliche Fragestellungen, die aufkommen. Und da braucht es, ich glaube, Zukunft braucht es, eine Orchestrierung über die komplette Mitarbeiterreise während der gesamten Woche.
Ja, das ist wirklich spannend. Jetzt eine Frage für den Unternehmer, Thomas. Glaubst du jetzt, dass es die richtige Strategie ist, den Fokus zu setzen auf das, was ihr macht und da zu wachsen international? Ihr habt ja noch wahrscheinlich einen ganzen Markt vor euch. Ja, ihr seid ja noch kein Unicorn, das heißt, ihr seid noch nicht am Ende der Entwicklung. Oder aber zu sagen, okay, wir teilen unseren Fokus hier ein Stück weit und gehen zusätzlich noch auf ein oder zwei dieser anderen Elemente des Problems, die gerade neu entstehen. Wie denkst du als Unternehmer darüber nach?
Ja, also ich glaube, einer der wichtigen Erkenntnisse, auch wenn ich die Reise von Locati anschaue, ist, wir als Company können nicht alles machen. Also es muss sehr, sehr stark fokussieren und wir müssen sehr, sehr stark fokussieren. Jetzt meine initiale unternehmerische auch Vision und so weiter, die Überlegung war immer, ja, wenn du mehr Leute hast, kannst du mehr machen. Kannst du mehr Probleme lösen, kannst du unterschiedliche Use Cases abdecken und so weiter. Aber eigentlich, und das ist ein bisschen das große Learning, je größer du wirst, umso stärker musst du eigentlich fokussieren. Soll aber nicht heißen, dass das quasi in dem Sinne das Produkt schrumpfen muss, sondern ich glaube, was wichtig ist, ist mehr zu denken, okay, und das ist genau da, wo wir sehr stark investieren, jetzt auch Plattformdenken. Also wir kommen von einem, wir bieten ein Analytics-Tool an und gehen hin zu einer End-to-End-Lösung, zu einer Plattform, wo du dann unterschiedliche Use Cases, sei es jetzt fürs Real Estate, fürs HR, auf Basis von diesen Echtzeitdaten abbildest. Und natürlich hast du dann die Daten nicht von einem Kunden, sondern von mehreren Kunden, kannst dann Benchmarking machen und so weiter und so fort. Also da gibt es ganz unterschiedliche Bereiche, die dann abgedeckt werden können. Und auf der Plattform drauf gibt es dann eben nicht nur einfach die Dinge, die wir, unsere User Interfaces, sondern das sind Partner, Dinge, die ich bereits erwähnt habe, von HLK-Anbieter, die dann Heizung, Lüftung, Klima steuern. Oder Reinigung, oder eben im HR-Bereich, oder you name it. Da gibt es tausende von Dingen, die wir über ein Ökosystem an unterschiedlichen Partnern dann entsprechend im Sinne abbilden können. Und dass die Lösung wächst. Gleichzeitig können wir unseren sehr stark wichtigen Fokus behalten.
Das ist ein interessantes Konzept. Ja, das heißt, ihr leveraged euren Kontakt zu diesem Head of Real Estate und sagt, nicht wir lösen dein Problem, sondern wir öffnen unsere Plattform für andere, die dann wiederum mit euch connecten und eure Lösung besser machen und davon profitieren, dass ihr diesen Kunden bereits erschlossen habt. Interessanter Gedanke. Lass uns, Thomas, nochmal auch auf dich in deiner Rolle bei Locati nochmal doppelklicken. Und da haben wir gerade schon über das Thema Corona gesprochen. Nimm mich doch mal zurück auf den Februar oder März 2020, als wir alle plötzlich das Wort Corona zum ersten Mal gehört haben und plötzlich gemerkt haben, hoppla, das ist nicht wie die, Vogelgrippe oder so, die nie rübergekommen sind zu uns, sondern das wird unser Leben ganz praktisch verändern. Jetzt bist du, damals, vielleicht waren es noch nicht 60 Leute, aber es waren eine große Firma auch da schon, wo du die Verantwortung hast. Ja, im ersten Moment oder vielleicht sogar, wenn du weiter vorgehst, zum Lockdown, als die Büros alle leer waren. Was war das für eine Zeit für dich? Das muss doch eine Achterbahn gewesen sein, oder?
Ich glaube, das ist von Startup-Journey sowieso immer eine Achterbahn. Aber natürlich, also wenn man sich das mal vor Augen führt, einen Tag, auf dem anderen einfach alle Bürogebäude leer, ja, was machen wir? Wir müssen da, okay, was machen wir nun? Also das ist natürlich ein sehr schwieriger Moment als Company, in dem Moment einfach zu sagen, okay, gut, Was ist der Weg, wie wir aus, wie sieht die Pandemie aus, wie sieht die Zukunft aus und so weiter. Ich glaube, was wir dann sehr schnell gemacht haben, ist sehr offen zu kommunizieren, häufiger zu kommunizieren, auch mit dem Team. Also wir haben direkt dann unsere All-Hands-Calls einfach auch die Kadenz erhöht, dass wir viel häufiger gemeinsam mit dem Team zusammen waren und halt immer wieder Updates gegeben haben, wie sich die Situation entwickelt. Und aber schlussendlich, ich glaube, was ganz wichtig war, wir haben dann sehr schnell mit Kunden natürlich auch gesprochen, wie was ihre Herausforderungen jetzt waren, also was ihre Herausforderungen während der Pandemie sind und da natürlich einige Dinge gesehen, okay, wie wir die Kunden besser unterstützen können. Und natürlich auch über die Zukunft gesprochen. Also wie seht ihr das? Wie wird sich das Büro der Zukunft entwickeln? Und ich glaube, unisono kam dabei raus. Und je länger wir natürlich auch in der Pandemie waren, umso deutlicher waren die Stimmen. Es wird der Zeitpunkt kommen, wo wir alle wieder ins Büro zurück können. Und die Rolle des Büros, wir sind Menschen, ist, dass wir uns dort treffen können. Also in dem Sinne sehr stark dann auch in die Zukunft geschaut. Natürlich Krisenmanagement, aber natürlich dann auch zu schauen, okay, wo geht es weiter? Sind wir auf dem richtigen Pfad? Und für uns war von Anfang an klar, wir sind auf dem richtigen Pfad. Jetzt gibt es einfach aufgrund Corona, das ist ein zweischneidiges Schwert. Es gibt zum einen einen Boost, aber zum anderen natürlich auch eine Herausforderung, die wir jetzt lösen müssen, wie wir durch die Pandemie durchkommen und wie können wir unsere Kunden dabei unterstützen.
Du hast erwähnt, dass ihr die Kommunikation erhöht habt, dass ihr mehr All-Hands gemacht habt. Wie hat sich noch deine persönliche Leadership in der Zeit verändert?
Ich glaube, was extrem zentral war oder auch heute noch ist, ist in dem Sinne zuzuhören und was sind die Bedenken, die Mitarbeiter haben, dass wir dem auch Platz einräumen und natürlich gleichzeitig möglichst versuchen, auch die Motivation hoch zu behalten. Man kann sich vorstellen, also hat uns ja alle betroffen, wenn wir die ganze Zeit in den Bildschirm reinschauen. Irgendwann ist es schwierig, natürlich. Wir haben dann versucht, natürlich auch mit unterschiedlichen Maßnahmen zu sagen, okay, wir kommen zusammen als Team, wir machen, wie viele das gemacht haben, virtuelle After-Work-Drinks, Team-Events, virtuell, sei es jetzt Dinge wie Pub-Quiz und so weiter, wo wir einfach als Team auch uns in dem Sinne, wir sind noch alle da, die Welt geht nicht bach ab, let's get through this, zusammen.
Und dann muss es ja auch einen Moment gegeben haben, wo die Dinge sich plötzlich verändert haben. Denn wir haben ja, also unser Gespräch zeigt ja eigentlich, dass mit oder Post-Pandemie, wie auch immer man es nennt, dass es eigentlich neue Konzepte gerade gefragt sind. Und diese du hast eben, eigentlich so en passant hast du gesagt, dass du in der Bank einen Konzentrationsfokusraum und einen normalen Bereich hattest. Das ist natürlich was viele Unternehmen bis dahin nie gedacht haben. Und jetzt gehen diese Probleme aber los. Das heißt, irgendwann, kann ich mir vorstellen, sind so ein paar Dinge, die vorher Minus waren, sind jetzt Plus geworden. Also weißt du noch, wann das war? Und gab es so einen Moment, wo du gemerkt hast, ach guck mal, es dreht sich gerade hier ein bisschen?
Also ich glaube, es gab ein, zwei Momente Anfang diesen Jahres, wo immer häufiger dann die ganzen hybriden Buzzwords aufkamen. Das war so, okay, die Leute sind langsam, also sie sind sich viel stärker Gedanken am Machen, wie die Zukunft ausschaut, weil irgendwo im 2020 war dann doch noch sehr viel, ich sag mal, sehr viel in der Luft. Sehr viele Unbekannten, eben Themen wie, ja, werden wir jemals wieder zurück ins Büro gehen und so weiter. Aber ich glaube, Anfang diesen Jahres kam wirklich so in dem Sinne, die Corporate Real Estate Leute haben dann realisiert, okay, und das hat sich auch im Markt eine Klarheit durchgesetzt, wie die Zukunft ausschaut. Und wenn man heute Studien anschaut, die Mehrheit der Unternehmen, groß oder klein, die gehen in ein hybrides Setting, wo sie genau die Flexibilität erlauben. Also das ist unterdessen, ich sage mal so, vom Mindset her, vom wo man hin will, ist man aligned, aber man ist natürlich noch weit davon entfernt, sei es jetzt in Bezug auf die Führungskompetenzen, sei es in Bezug auf die Mitarbeiter, die das dann auch sich sicher fühlen, aber sei es auch in Bezug auf natürlich die Flächen. Also da gibt es natürlich, in wie vielen Unternehmen hast du nach wie vor jeder Mitarbeiter einen Tisch? Und da genau die Themen haben uns dann natürlich, geben uns den Boost.
Verstehe ich, ja. Ja, Mensch, das ist, war doch wirklich ein tolles Rundown durch dein Business und vor allem auch dich als Person und dein Leadership-Stil. Uns bleiben nur noch die Rapid-Fire-Questions zum Ende dieses Gesprächs. Thomas, kennst du die Regeln? Die sind relativ selbsterklärend. Also ich bin da sehr schlecht, diese Regeln einzuhalten, aber eigentlich kann man die Antwort die sehr schnell beantworten, aber fühl dich nicht genötigt, kurze Antworten zu geben. Ich freue mich auch über lange, ja? Erste Frage. Welches Klischee über Schweizer erfüllst du?
Ah, nur welches Klischee erfüllst du nicht? Kein Käse. Ich esse kein Käse.
Oh wow, das ist krass. Aber es gibt bald, ist das wegen, bist du allergisch oder hast du, oder einfach magst du den Geschmack nicht?
Ich kann es nicht ausstehen.
Okay, dann habe ich auch keine Hoffnung für dich, denn es werden gerade ganz hart an alternativen Käse, die nicht aus Kuhmilch hergestellt werden, aber dann ist dir das auch egal.
Ja.
Worüber kannst du dich im Job richtig aufregen?
Zu detaillierte Diskussionen.
Stell dir vor, du hättest das Vermögen von Jeff Bezos. Ja, eine ganze Menge Geld. Welches Startup würdest du mit dem Geld gründen?
Was für ein Startup würde ich gründen? Also ich glaube, was ich gründen würde und was für ein Fokus spannend wäre, in dem Sinne, was ist das die große Herausforderung, ist Climate Change. Also was sind die großen Herausforderungen im Bereich Climate Change? Ich glaube, da gibt es extrem große Herausforderungen, ambitionierte Herausforderungen, was machen wir mit unserem Planeten?
Mhm. Ja, das ist sicherlich eine große Frage. Ich habe im Podcast schon mal jemanden interviewt, der CO2 aus der Luft absaugt und daraus Sprit macht, also Benzin. Das fand ich eine tolle Innovation. Ja, hört sich an nach einem No-Brainer. Stell dir mal vor, du liegst im Bett, Thomas, und du wachst schweißgebadet auf. Denn in deinem Traum hast du davon geträumt, dass jemand Loketi richtig disrupted hat. Ja, ihr habt einen richtigen Schwinger bekommen, von wo ihr es nicht gesehen habt, und irgendwie euer Modell ist gerade nicht mehr das Hotteste in Town. Wer könnte das sein? Wer oder was könnte Loketi so richtig disrupten?
Schwierige Fragen. Not easy. Jemand hat ein Gerät erfunden, wo man sich teleportieren kann.
Das hast du gut beantwortet. Sehr clever. Ja, das wäre übrigens, ich wäre gerne Kunde von diesem Startup. Ja, aber gute Antwort. Das stimmt. Dann brauchst du es nicht mehr. Obwohl, eigentlich bräuchte man Loketi doch trotzdem, oder? Ich meine, trotzdem muss ja sagen, wer.
Brauchst du noch Flächen? Ja, vielleicht die bessere Antwort wäre eine Virtual Reality Brille, die so echt ist, dass du einfach von Kontinent oder von Raum zu Raum hüpfen kannst.
Stimmt, ja, das ist eine gute Antwort. Richtig, die wird es komplett ändern. Welche Überschrift würdest du über Loketi gerne im Jahr 2025 lesen?
Also vielleicht, also aus meiner Sicht, ich glaube, die Schlagzeile, die ich lesen möchte, ist vom Schweizer Startup zum globalen Player.
Das heißt, die Überschrift könnte sein, Schweizer Startup Loketi ist Unicorn.
Zum Beispiel.
Ja, okay, 2025 haben wir notiert. Welches Buch müssen unsere Hörer lesen?
Als Startup-Gründer, ich glaube, mein erstes Buch war The Lean Startup, Klassiker. Dann das zweite, wohl das wichtigste, Crossing the Chasm.
Das hat noch keiner empfohlen. Ja, von wem ist das?
Von Geoffrey Moore.
Worum geht's?
Geht darum, über wie Technologie massenmarkttauglich gemacht wird, also wie man das in den Markt bringt. Von den Early Adopters zu den Mainstream-Kunden. Extrem spannend, ist älteres Buch, aber es ist spannend, wie das heute noch genauso wichtig ist mit Technologie. Also es ist extrem spannend. Und leadershipmäßig, ich glaube, Radical Candor, das ist eines der sehr guten Bücher, die ich gelesen habe, die mir auch helfen, zu leaden.
Mhm. Und die letzte Frage, die ich traditionell all meinen Gästen hier im Podcast stelle, ist: Was ist der beste Ratschlag, den du je bekommen hast?
Du stellst wirklich tricky Fragen. Ich bin echt fasziniert. Coole Fragen. Ich glaube, es hat damit zu tun, such dir das im Leben aus, was dir wirklich Spaß macht. Also start with the why.
Thomas, danke, dass du dir Zeit genommen hast aus deinem Alltag von Locati, uns berichtet hast, was ihr ausmacht, wo das Potenzial der Idee ist und vor allem, und das hat mich besonders interessiert und ich glaube, da haben wir einen ganz tollen Einblick bekommen, ist, was das für eine Hyper-Achterbahnfahrt war mit Corona, die Auf und Abs, und ich habe das Gefühl, ihr seid in einer guten Stelle wieder rausgekommen, aus was zwischenzeitlich vielleicht eine Geisterbahn war, ja. Und habt jetzt neues Funding und seid wahrscheinlich voller Energie. Deshalb vielen Dank für deine Zeit, für deine ehrlichen Antworten und ich wünsche euch großen Erfolg und viel Glück mit Locati.
Vielen Dank, Alex. Hat mir super Spaß gemacht. Danke für die Einladung.
So, hier ist wieder Alex und das war das Gespräch mit Thomas Kessler von Locati. Ich persönlich fand es deshalb so interessant, ja, weil ich glaube, es zeigt einfach, was für eine Achterbahnfahrt Corona ist und war für viele Leute und was das ja für Startups gemacht hat, wie flexibel man sein muss. Und deshalb sind hier die drei Sachen, die ich gelernt habe. Erstens, die Macht verschiebt sich immer mehr zu den Arbeitnehmern, wenn man das so sagen kann. Arbeitnehmer haben aus der Corona-Krise heraus mehr Möglichkeiten zu wählen, was sie wollen. Und der Wettbewerb um die besten Talente ist, glaube ich, einer der heißesten Phasen, die wir vielleicht je gesehen haben. Das heißt, als Arbeitgeber, wie kann man attraktive Angebote machen, gute Büros einrichten und damit um die besten Talente werben? All das beschreibt Thomas, finde ich, ganz eindrücklich. Zweitens, je größer du bist, desto mehr musst du auch fokussieren. Man könnte ja eigentlich sagen, je größer man ist, desto mehr kann ich machen. Aber Thomas hat eine andere Meinung. Er sagt, wenn ich eigentlich größer bin, dann muss ich auch viel stärker fokussieren, eben weil es einfacher ist, sich zu verlieren. Bisschen kontraintuitiv, aber eigentlich ganz einleuchtend. Drittens, mehr Kommunikation in Krisen. Das finde ich ein wichtiger Punkt. Letztlich ist ja ist die große Frage, wie kann man Leute erreichen, wie kann man auch steuern durch solche Phasen von extremem Wandel und extremer Belastung für jede Arbeitnehmerin und jeden Arbeitnehmer. Und Thomas hat Wege gefunden, mehr zu kommunizieren, Foren einzurichten, gezielt die Gespräche zu suchen, um eine Perspektive zu geben für jeden einzelnen Mitarbeiter. So viel von mir. Das waren die drei Sachen, die ich gelernt habe. Wie gesagt, das nächste Gespräch gibt es in 2 Wochen. Dann mit der neuen Staffel von Hear Us Grow, auf die ich mich wirklich sehr freue. Bis dahin, mach's gut und bis bald.